Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
Tatsache, es ist schon wieder Dienstag. Es kommt mir beinahe so vor, als wäre der letzte allerhöchstens eine Woche her. Kann mich natürlich auch irren, wer weiß. Apropos irren, irre gut fanden wir ja alle, zumindest die ihn bis jetzt schon gesehen haben, Lady Bird. Diesen Film von Regisseurin Greta Gerwig, für den sie ja auch Oscar nominiert war, startet diese Woche endlich in den Kinos, da gucken wir heute rein. Und Anna Wollner zerrt uns auch noch die Macherin, eben Greta herself, in diese Sendung. Auch Oscar-nominiert war dieses Jahr Denzel Washington für seine Hauptrolle in dem Justizdrama Roman J. Israel Esquire. Ganz schön schwieriger Filmtitel. Roman J. Israel Esquire. Der läuft auch jetzt an. Auch da linsen wir heute rein. Und ich war am Wochenende für euch auf einem Filmfestival, das ihr noch nicht kennt. Behaupte ich zumindest mal. Dem New Berlin Film Award. Achtung Berlin. Da habe ich den Festivalchef getroffen und die Crew eines Festivalbeitrags der Kategorie mittellanger Film. Sowas schon mal gehört? Nee, ich auch nicht. Kein Kurzfilm, kein Spielfilm, sondern ein mittellanger Film. Sehr cooles Format auf dem Filmfest Achtung Berlin. Da gehen wir gleich als erstes hin und dafür heute besonders gerne den Vorhang auf und die Bühne frei.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Eine Stunde Film unterwegs, mal wieder im schönen, altehrwürdigen Babylon in Berlin. Ganz schönes, altes Berliner Kino. Kulturstätte für so vieles. Es ist ein altes Lubitsch-Kino. Der Lubitsch-Preis wird jedes Jahr hier verliehen. Kurz vor der Berlinale, Ende Januar, haben wir auch schon drüber berichtet. Heute sind wir aber hier zu Achtung Berlin. Tolles, kleines Berliner Festival. Ich will nicht sagen im Schatten der Berlinale, aber eigentlich ist ja alles immer so ein bisschen im Schatten der Berlinale, weil alles doch irgendwie kleiner ist. Aber Achtung Berlin ist ein wirklich schönes Festival, ein sehr buntes, vielfältiges Festival. Und bin froh, dass der Festivalleiter hier bei uns ist. Hajo Schäfer, grüße dich.
Hallo, grüß dich.
Sag mal, Achtung Berlin, wie würdest du dieses Festival an sich beschreiben? Wo hat das so seinen Ursprung?
Naja, du hast es im Grunde schon angesprochen. Es ist eine Ergänzung zur Berlinale im Grunde genommen. Auf der Berlinale ist ja nur sehr begrenzt Platz für Berlin, ja, also für das Berliner Filmschaffen. Das ist immer nur die Spitze des Eisbergs, die man dort sieht. Und wir haben dieses Festival damals in diesem Gedanken gegründet, aus diesem Gedanken heraus, dass wir Filme hier wieder nach Berlin holen wollen, die zum Beispiel in Locarno waren oder beim Max-Uffels-Preis oder eben beim Filmfest München. Und hier aber in Berlin noch nicht aufgeführt worden, um hier dann die Berlin-Premiere zu machen. Das war die Idee.
Das ist schon gleich die nächste Frage. Was für Filme werden denn hier eingereicht bei Achtung Berlin und wie wählt ihr dann aus fürs Programm?
Also teilnehmen am Wettbewerb können alle Filme, die aus Berlin heraus produziert worden sind. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass die auch in Berlin spielen, im Gegenteil. Also gerade die Dokumentarfilme spielen ja oft am anderen Ende der Welt. Aber die Produktionsfirma oder die Regie sitzt in Berlin und das ist das Kriterium.
Gibt es thematische Schwerpunkte, also gesellschaftsrelevante Themen, die ihr dann versucht, von Jahrgang zu Jahrgang, wenn sie aufkommen, auch hier auf dem Festival abzudecken?
Ja, das ergibt sich ganz von selbst. Die Filmemacher sind ja oft sehr wach. Die spüren auch Entwicklungen, wie viele Künstler früher als die anderen Menschen, ja, die nichts mit Film oder Kunst zu tun haben. So haben wir sehr früh schon Filme über das Thema Flüchtlinge bekommen. Das dauert bis heute an. Das hat sich aber so ein bisschen ausdifferenziert, was man, finde ich, ganz gut am Zentralflughafen sehen kann, der bei uns auch nochmal gelaufen ist. Und bei den Spielfilmen kann man das ganz klar beobachten. Da geht es nach wie vor sehr stark um Familienthemen. Das ist seit Jahren so. Es geht aber auch ums Erwachsenwerden. Das ist jedes Jahr, weil wir auch natürlich Filme haben von den Filmuniversitäten oder der DFFB. Das sind oft eben Leute, die dann Filme machen über ihr eigenes Erwachsenwerden, aber wir haben eben auch Filme von Leuten über Leute, die Mitte 30 sind und nur überlegen, ob sie Kinder bekommen wollen.
Wie ist das jetzt bei diesem 14. Jahrgang? Ich finde es ja sehr bemerkenswert, dass ihr nicht nur die klassischen Formate wie Kurzfilm und Featurefilm habt, sondern hier ganz explizit auch den mittellangen Film, zu dem wir später auch noch was kennenlernen werden in dieser Sendung, nämlich ein Film, der heute Premiere feiert hier. Was ist das speziell für ein Format? Das ist ja sonst, sagen wir mal, sehr unterrepräsentiert.
Ja, das stimmt und das ist sehr schade. Grundsätzlich sind es Filme, die zwischen 30 Minuten und einer Stunde laufen. Alles über eine Stunde zählt dann schon zum abendfüllenden Spiel- oder Dokumentarfilm. Und in 30 Minuten kann man schon eine ganze Menge erzählen. Also es wird so ein bisschen erzählt wie im Langfilm, aber doch auch oft noch mit Mitteln des Kurzfilms. Und das macht es so interessant, weil Kurzfilme und mittellange Filme sind freier. Die sind befreit von dem Korsett eines 90-Minuten-Programms, wo man bestimmte dramaturgische Gesetzmäßigkeiten einhalten muss. Das haben die nicht und deswegen sind die so erfrischend. Da ist jeder Film wirklich ganz anders erzählt.
Genau, so eine Crew eines solchen Films lernen wir heute noch kennen. Danke erstmal, Hajo. Vielleicht noch ein kurzer Vergleich nochmal zur Berlinale. Wenn man während der laufenden Berlinale Dieter Koslik anspricht, dann schielt der eigentlich immer irgendwann nur noch vor lauter Hektik und Rumgerenne. Wie ist es mit dem Hajo Schäfer-Blick jetzt nach einigen Tagen Festival?
Autopilot.
Vielen Dank und alles Gute fürs diesjährige Festival.
Dankeschön.
Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova, immer noch, nicht mehr im Babylon Berlin, wo wir eben gerade waren, sondern es ist mehr so draußen, weil drin ist es mittlerweile so warm und stickig und voll geworden, dass wir vor die Tür gegangen sind mit der Crew von dem Film Fremde. Ganz spannender Film in vielerlei Hinsicht, sind hier draußen vor der Tür zusammen mit dem Regisseur, mit Tim Nabens.
Hi, grüß dich.
Hauptdarstellerin Emma, hallo.
Hallo.
Und Patrick, der Produzent.
Hallo.
Erzählt mal kurz vielleicht ein bisschen, wer auch immer gerne von euch möchte, über den Film. Es ist ein Drama, das ein paar Jahre in der Zukunft spielt, im Jahr 2035. Zivilisation gibt es erkennbar in dem Sinne auch nicht mehr großartig. Und dann passiert was, Tim?
Dann schießt der Vater auf der Jagd einen Fremden an und mehr oder weniger auf Drängen der Tochter nimmt er den mit nach Hause und dann muss die Familie eben damit umgehen, dass jetzt ein Fremder im Haus ist oder im Bunker.
Diese Tochter, die spielst du, Emma. Du kümmerst dich um diesen Fremden, hältst das wahrscheinlich anfangs für einen Akt der Nächstenliebe, aber das bleibt alles nicht so einfach.
Ja, weil gerade auch als Jugendliche will natürlich auch immer Neues und bin sehr neugierig auf das, was draußen ist. Und deswegen erweckt er sehr mein Interesse und auch ist er quasi so die Tür in eine ganz neue Welt. Und ich stehe so zwischen zwei Stühlen.
Patrick, Frage an dich. Ein mittellanger Film, das ist die Kategorie, in der ihr hier eingereicht habt, die es hier gibt, bei Achtung Berlin. Das ist ziemlich interessant, weil immer über Kurzfilme geredet wird, über Featurefilme geredet wird. Das ist auch das, was wir irgendwie von der Berlinale kennen, was wir auch von den Oscars kennen. Mittellanger Film. Vielleicht beschreibst du erstmal kurz, was für Filme passen da überhaupt rein?
Wir haben uns gedacht, wir müssen 30 Minuten werden, weil dann die Auswahl der Festival größer ist einfach, genau. Und die Chancen, wenn du über 30 Minuten bist und aber nicht irgendwie auf die 70-minütige Spielfilmlänge kommst, dann gibt es eben wenig Festivals und Auswertungen. Also haben wir uns auf 30 runtergekürzt. Genau, und jetzt.
Tim, jetzt könnte man sagen, mittellang, das ist quasi also für einen Kurzfilm zu lang, für einen Spielfilm zu kurz. Wie kommt sowas zustande? Ist es tatsächlich, hast du gemerkt beim Konzipieren des Films, dass es für einen Kurzfilm dann doch zu viel Story ist, dass es für einen Spielfilm nicht genug ist oder kategorisiert man dann runter und sagt, wir hätten auch einen Spielfilm machen können, wollten aber ganz bewusst in den mittellangen Film, wie ist das zustande gekommen?
Ja, es ist schwierig, weil im Prinzip, es ist nämlich so, es gibt in Deutschland diese, oder generell glaube ich weltweit, dieses Gesetz der 30 Minuten, eigentlich alles, was bis 30 ist, fällt nur in die Rubrik Kurzfilm. Weil es eben diese Rubrik des mittellangen Films gibt es gar nicht so oft. Und wir hatten von vornherein kurz angezielt, einfach aus produktionstechnischen Gründen, weil wir uns das andere nicht leisten konnten. Und waren aber auch im ersten Schnitt sogar bei 52 Minuten. Haben dann gemerkt, wir sind zu lang, da waren wir bei 32 und dann haben uns doch die Festivalbüros beider Hochschulen nochmal ins Gewissen geredet und gemeint, ja Leute, dann schiebt doch die 2 Minuten auch noch weg, weil dann seid ihr halt auf 30 und dann seid ihr safe und könnt auch noch für Kurzfilme einreichen und müsst euch nicht nur auf mittellangen verlassen, weil davon gibt es, wie gesagt, leider noch nicht so viel, was ja hoffentlich bald von anderen Festivals auch angenommen wird, dass es halt mal ein breiteres Spektrum gibt.
Kurz eine Nachfrage, Patrick, ohne das zu weit auszudehnen. Das klang jetzt so ein bisschen nach, Hochschulen haben euch reingequatscht. Ich habe auch gehört, das war nicht alles ganz so einfach mit den Hochschulen. Kannst du kurz erklären, was da im Hintergrund los war?
Einfach nur der Zeitdruck. Wir hatten nur 8 Wochen für die Entwicklung oder Herstellung bis zu dem Zeitpunkt, wo wir dann fertig sein mussten. Und in der Kürze dann Verträge zu entwerfen von 3 Hochschulen, die eben noch nie zusammen kooperiert haben, war einfach sehr kurze Zeit. So, das war eigentlich das Schwierige.
Emma, für dich geht es gerade zurzeit ziemlich steil. Wir haben dich gesehen in Berlin Syndrome und dann vor allem in 1000 Arten Regen zu beschreiben. Das war gerade erst vor kurzem. Hey. Ein toller Film.
Ja.
Also du kennst dich mit Feature-Film, mit kompletter Spielfilmlänge gut aus. Inwiefern war das jetzt für dich anders, so einen mittellangen Film zu drehen? Merkt man das beim Dreh dann überhaupt irgendwie, dass da was anders ist?
Ja, generell ist es ein kürzerer Dreh einfach. Und Es ist wirklich, also von der Story her oder vom Dreh her, für mich unterscheidet sich das nicht von was anderem, weil Geschichte ist Geschichte, Rolle ist Rolle, Charakter ist Charakter und man erarbeitet es eigentlich genauso wie auch bei einem Langfilm. Ja.
Wie kam das bei dir jetzt zu der Zusammenarbeit mit den beiden Jungs?
Ach, ich wurde auch ganz normal gecastet, bin dann zum Casting in den DFFB gegangen und habe da meine Fellweste rübergezogen, damit ich ein bisschen, so ein bisschen, keine Ahnung, habe ich mir so gedacht, das passt vielleicht zur Rolle und dann habe ich so einfach vorgespielt und dann hat es geklappt und ich habe mich sehr gefreut. Das war ein sehr schöner Dreh auf jeden Fall. Es war sehr, sehr kalt in diesem Kleid, da draußen rumzurennen. Sehr kalt.
Da draußen, Tim, ist nochmal genau wo. Ihr habt mehr oder weniger, also ihr habt nicht in Berlin gedreht, sondern?
Wir waren in Ranzig, bei Besko ist das. Name ist Programm.
Also nee. Ich erspare mir die Nachfrage. Ihr habt in Ranzig gedreht.
In Ranzig auf einem 70 Hektar großen Waldstück gedreht, wo Holger und Manuela 100 Bunker besitzen oder mehr als 100 sogar. Und da durften wir uns den Bunker aussuchen und den Wald auch nutzen. War im Prinzip für uns ein 6er Lotto.
Vielen Dank, Tim. Vielen Dank, Patrick. Vielen Dank, Emma. Wir sehen uns hoffentlich ganz bald schon wieder zu Meine teuflisch gute Freundin. War das richtig?
Ja, genau. Bis dann auf jeden Fall.
Sehr gut. Vielen Dank. Das war's von Eine Stunde Film bei Deutschlandfunk Nova aus dem Babylon Berlin, beziehungsweise vorm Babylon Berlin. Später Abend mittlerweile, aber später der Abend, desto schöner die Gäste und so weiter. Achtung Berlin, das 14. New Berlin Film Award Festival mit dem Team von Fremde. Toller Film und viel Erfolg dafür.
Dankeschön.
Bis morgen geht Achtung Berlin, der New Berlin Film Award noch. Guckt euch da wirklich mal auf der Seite um. Die heißt ganz genauso, nämlich achtungberlin.de. Wer in Berlin ist, kann auch morgen noch zur Preisverleihung gehen oder versuchen, ein Ticket dafür zu bekommen und danach dann auf die Party. Guckt euch da einfach mal im Netz um. Wirklich super viele junge und sehr coole filmschaffende Leute sind da unterwegs. Ich fand's eine sehr coole Atmosphäre, hat Spaß und ebenfalls auch sehr neugierig gemacht. Nächstes Jahr sind wir einfach mal vielleicht von Anfang an dabei. Mal schauen.
Ich will dorthin, wo Kultur ist.
Warum ist meine Tochter bloß
so ein Wenigstens Connecticut oder New Hampshire. Dort leben Schriftsteller in den Wäldern.
Eigentlich auf diese Unis schaffen.
Mom!
Du schaffst ja nicht mal die Fahrprüfung.
Weil du mich nicht oft genug üben lässt,
so wie du tickst, oder sagen wir, wie du nicht tickst, bist du nicht mal die Studiengebühr wert, Christine.
Mein Name ist Lady Bird.
Nein, ist er eigentlich nicht. Und er ist absolut
lächerlich. Nenn mich Lady Bird, so wie du es versprochen hast.
Du solltest auf City College gehen. Bei deiner Arbeitseinstellung würde ich sagen City College und dann in den Knast. Und dann wieder auf City College. Vielleicht reißt du dich danach mal zusammen.
Okay, die Autofahrt kennt ihr vermutlich aus zig Trailern. Ich meine, der läuft ja nun wirklich seit Monaten rauf und runter in der einen oder anderen Variante. Daher werden die meisten von euch auch wissen, was da als nächstes passiert im Auto zwischen Mutter und Tochter. Lady Bird will sie genannt werden, die rebellische Tochter, die eigentlich Christine heißt und zwar nicht nur von ihrer pubertätsgenervten Mutter, sondern eigentlich von allen Menschen. Kennt ihr so Mädels? Ich hatte wirklich welche davon in der Stufe. So möchte gern intellektuelle Bücher-Nerds, die super viel gelesen haben, am besten Sartre und Camus rauf und runter und dann denken, sie hätten die Weisheit mit der ganz großen Kelle gefressen. Ne? Die super gerne mit Begriffen um sich schmeißen, sich jede große Pause eigentlich neu erfinden und mit sich dann auch am besten die gesamte Welt um sich herum. So Mädels, die einem mit dieser Art Attitüde so richtig auf den Sack gehen können, und zwar big time.
Was soll das für eine Rolle sein, der Sturm?
Es ist die Ehrenrolle.
Nein, das hat sie sich bloß ausgedacht, damit alle mitmachen
du
können.
Du musst bei allem, was du tust, im Mittelpunkt stehen. Ist doch
ja,
so.
Ja, weißt du was? Die Titten von deiner Mom sind fake. Total fake.
Das war eine falsche Entscheidung mit 19.
Zwei falsche Entscheidungen.
aus aller besten Freundinnen werden ebenso aller schlimmste Feindinnen. Pack schlägt sich, Pack verträgt sich. Es ist dieser böse Phasenübergang vom Ende der Pubertät zur gerade beginnenden Selbstfindung als ansatzweise erwachsener, aber eben lange noch nicht erwachsener Mensch. Viel Nervpotenzial einerseits, aber wirklich nur einerseits, denn andererseits ist das dann auch wieder irgendwie total süß, kann ich mich erinnern, und ansprechend für Jungs in dem Alter und halt auch irgendwie neugierig machend.
Ich mag deine Band. Mit Jonah Ruiz, L'Enfance
L'Enfance
Also, ich hab eure Thanksgiving-Show gesehen. Ich bin Ladybird.
Ziemlich schräg, die Hand zu schütteln.
Ja. Ich bin eine Freundin von Jenna und sie erzählt andauernd, wie toll eure Band ist. Also, wollte ich's mal auschecken.
Ja, Jenna ist endcool.
Ja.
Vielleicht sieht man sich mal am Deuce oder irgendwo.
Klar, man sieht sich am Deuce.
Anmachen, abblitzen, ungeschickt sein und hinter allem steht sowieso eine riesige Unsicherheit über alles und jeden und am allermeisten über sich selbst. Kein Wunder, erst recht nicht, wenn man auf dem so verhassten, platten amerikanischen Land lebt, obwohl man doch nach eigener Einschätzung viel besser in irgendeine pulsierende amerikanische Metropole gehören würde. Das klingt irgendwie erschreckend nach mir selbst vor einigen Jahren und nach einigen auch von euch, das merke ich bis hierher. Die Frage ist, warum fühlt sich das, wenn man im Kino sitzt, so echt an? Warum fühlt man sich so ertappt, so erinnert? Weil Regisseurin Greta Gerwig ihre Hauptdarstellerin Christine eben ganz genau so echt, so wahr, so real und nachfühlbar erfunden hat. Christine, die auf den sich selbst gegebenen Künstlernamen Lady Bird besteht, super toll gespielt von Saoirse Ronan, ohne jede Eitelkeit, mit Pickeln, mit Trotz, mit lauten und leisen Tönen an genau den richtigen Stellen und ihr gegenüber die mindestens genauso großartige Laurie Metcalf als genervte Mutter, die kennt ihr auch aus The Big Bang Theory als Mutter von Sheldon. Das passt, oder? Alle drei Oscar-nominiert gewesen, Regisseurin, Filmtochter und Filmmutter, völlig zu Recht. Eine wirklich super feel-goodige, klassische Coming-of-Age-Geschichte, was ja mittlerweile eigentlich ein eigenes Genre ist und Filme beschreibt, in denen es eben genau um den Übergang zwischen Pubertier und Mensch geht. Almost Famous, Blau ist eine warme Farbe, Moonlight, Frances Ha mit Greta Gerwig, falls ihr noch ein paar gute nachholen wollt, also ein paar gute Coming-of-Age-Filme. Lady Bird heißt dieser jetzt ab Donnerstag neu und das ist ja auch mal höchst interessant, ne? Wenn ihr den Namen Anna Wollner nehmt, dass das A, das N, das N, das O, das L und das N rausnehmt, diese Buchstaben durch ein G, ein R, ein E, ein T, noch ein G, noch ein E, ein I und noch ein drittes G ersetzt und dann alles kräftig durchwürfelt und völlig neu zusammensetzt, dann kommt Greta Gerwig dabei heraus. Für mich sonnenklar. Diese beiden Frauen mussten sich treffen.
Ausnahmsweise passt das Outfit mal zur Stimmung. Greta Gerwig kommt in einem schwarz-weiß gestreiften Anzug zum Interview, der sehr nach Pyjama aussieht. Greta Gerwig, drei Wochen vor der Oscarverleihung, ist nämlich absolut müde.
At this minute, I'm not the best version of myself because I'm jetlagged.
Gerwig hat auch guten Grund und alles Recht der Welt, müde zu sein, denn Mitte Februar steckt sie noch mitten in der Oscar-Kampagne für Lady Bird und rührt kräftig die Werbetrommel. Nicht nur für den Film, sondern auch für sich als Regisseurin.
It was absolutely extraordinary. I was very moved to be included as a writer and as a director. For me, when I looked at the women who were filmmakers, when I was growing up, and the filmmakers, the female filmmakers that I've had the privilege to know, who've to a person encouraged me and given me the gumption that it takes to keep going. What I hope it does is that young women, women my age, women older than me, if they see that this was my first movie I solo wrote and directed and this has happened in this way, it might give them that same bit of courage back. I remember when I watched Catherine Bigelow win her Oscar and it was the first time a woman won an Oscar for directing, that meant a lot to me personally. That kind of visibility is very important.
Und deswegen stört es sie auch kaum, dass eher alle über die Oscars, Me Too und Time's Up mit ihr reden wollen, als über den Film.
I'm thrilled that the discussion is bigger than the movie because I want this to be a moment of what it is, which is that people are kind of coming together and saying, like, how can we figure out how to band together and make this better for everyone? I don't want to be just, this is just this moment for this movie. I want it to be like, now we see a big shift in numbers and now there are more female directors. And I would love to be able to get to a place where it's not even notable if a woman directs a film. It's just, you know, sometimes it's a man, sometimes it's a woman. But until that happens, I think to have the discussion as a bigger discussion is part of how that changes, because it does make it more visible.
Gerwig redet gerne und viel, gar nicht so sehr über sich selbst, sondern vor allem über ihre Arbeit. Lady Bird ist, wenn man es genau nimmt, ihr Regiedebüt. Drehbücher hat sie unter anderem schon für ihren Lebensgefährten Noah Baumbach geschrieben und konnte bei den Dreharbeiten hier viel von ihren Erfahrungen an diversen Filmsets profitieren.
Because I had been on so many different film sets, I knew what made me angry ahead of time. I tried to only have people around me who I knew that I wanted to spend 14 hours a day with every day. And then set ground rules that I felt made for a good working environment. So I didn't allow any cell phones on set. No one had cell phones because I think it's a tremendous source of distraction. And especially for an actor to look over and see someone on Instagram or something, it just takes you right out of it. So I would try to do things like that ahead of time so that you're not suddenly becoming a person who's yelling at everyone.
Spätestens seit Greenberg und Frances Ha ist sie die Stimme einer ganzen Generation und wurde zum filmischen Hipster-Sprachrohr. Ähnlichkeiten zwischen ihr und der Figur Lady Bird seien aber rein zufällig.
Lady Bird, the character, is actually sort of the, not even, so she's exactly the opposite of me when I was a teenager. I never made anyone call me by a different name. I never dyed my hair bright red. I was a rule follower and a people pleaser. I think that when I was writing it, this girl who was incredibly flawed but also very brave and admirable was a way for me to almost explore what I wasn't able to be when I was 17.
Klingt jetzt irgendwie doof, ist aber so. Greta Gerwig ist eine der spannendsten Frauen der amerikanischen Filmbranche und Lady Bird hoffentlich erst der Anfang. Dann wird es mit dem Oscar auch nicht mehr so lange dauern.
Ja, wie kann ich helfen?
Ja, der Mann, der es getan hat, ich weiß, wo er ist.
Schießen Sie los.
Nun ja, ich rufe auch wegen der Belohnung an, der 100.000 Dollar.
Sie wissen den Namen des Verdächtigen?
Wir hatten viele falsche Spuren.
Carter T. Johnson. Hören Sie, es wäre mir unangenehm, meine Identität preiszugeben. Ich habe mir überlegt, wie ich an das Geld komme, ohne zu sagen, wer ich bin.
Okay, was hier los? Ein Mann ruft bei einem anderen Mann an und will eine Belohnung kassieren. 100.000 Dollar dafür, dass er ihm sagt, wer seinen Neffen umgebracht hat. Kann man prinzipiell natürlich machen, wenn man das in Ordnung findet, also so ganz ohne Polizei und ohne zu wissen, was dieser fremde Mann mit dem Mörder seines Neffen anstellen wird, wenn er ihn in die Finger kriegt. Das Problem hier ist, dieser Mann, der den Mörder kennt, ist kein normaler Mann, in Anführungszeichen, sondern Anwalt. Zumindest hat er 30 Jahre lang als Assistent eines Anwalts gearbeitet, immer in dessen Schatten, in dessen Hinterzimmer, vermutlich auch, weil er ein total kauziger Vollkauz ist. Und jetzt, wo der große Juristenmentor im Koma liegt, sieht der Schattenanwaltsassistent seine große Chance und will nach all den Jahren auch endlich mal so richtig rauskommen. Als super Anwalt in schicken Klamotten und allem, was an klischee-mäßigem Statement dazugehört. Und natürlich braucht er dafür erstmal Kohle. Kommt die Sache mit der Belohnung in diesem einen Fall, den er gerade eh bearbeitet, doch genau richtig. Bitte was? Kann nicht gut gehen, muss in die Hose gehen. Das ist vollkommen richtig. Nur leider hier nicht nur in der Story des Films, sondern den ganzen Film betreffend. Roman J. Israel Esquire. Ich hatte mich seinerzeit gewundert, warum bei diesem Film immer nur Denzel Washington nominiert war. Golden Globes, Oscars, immer nur Denzel. Die Erklärung ist leider relativ simpel, weil nur er eine Nominierung verdient hatte. Monologisiert sich in diesem Film tatsächlich um Kopf und Kragen, ist in jeder Szene des Films drin, spielt diesen gealterten, extrem kauzigen, fast schon leicht autistisch wirkenden Typ mit den 70er-Jahre-Kopfhörern an seinem MP3-Player. Er spielt den super. Leider aber in einem Film, der völlig krude ist und uns auf falsche Fährten führt, die am Ende null aufgehen. Das finde ich immer ärgerlich. Egal, welche Fassung es war, die sie hier verfilmt haben, das Drehbuch hätte mindestens eine weitere Überarbeitung gut vertragen können. Wirklich kein Must-See in dieser Woche, es sei denn, man ist jetzt Hardcore-Denzel-Washington-Fan, dann, ja, dann geht's natürlich irgendwie. Ja, die Herrschaften, eine berechtigte Frage, die da eben jetzt gleich schon mehrfach reingetrudelt kam, nämlich, was sollen wir denn jetzt machen mit diesem Film Roman J. Israel Esquire, über den ich gerade eben gesprochen habe? Sollen wir da jetzt reingehen oder sollen wir da nicht reingehen? Ich sage, ihr müsst euch entscheiden. Wenn ihr einfach nur eine wirklich tolle schauspielerische Performance von Denzel Washington sehen wollt, dann könnt ihr da reingehen. Wenn ihr aber tolle schauspielerische Performance und eine wirklich tolle Story sehen wollt, in Klammern, das mit der tollen Story hat bei Roman J. Israel Esquire jetzt nicht so geklappt, dann geht ihr ab Donnerstag stattdessen in Lady Bird. Ich gehe jetzt ganz woanders hin, nämlich raus in diesen super tollen Vorsommerabend. Ich wünsche euch eine ganz tolle Woche bis nächsten Dienstag. Dann wird Samuel Koch unser Gast sein und wird über seine erste Kino-Hauptrolle sprechen, Draußen in meinem Kopf. Könnt ihr euch drauf freuen, das wird groß, versprochen. Bis dahin macht's gut, aber nicht zu wild. Tschüss zusammen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
Jeden Dienstag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.